NDR Info. Themen des Tages.
Eins unserer Themen, natürlich die Rentenkommission, die heute ihre Ideen offiziell für eine Reform vorgestellt hat. Und Kanzler Merz will alles genauso umsetzen.
Es ist allerhöchste Zeit. Nichtstun ist keine Option. Alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen.
Soweit der Kanzler. Kritik kommt vor allem von Opposition und Gewerkschaften. Wir hören gleich die wichtigsten Punkte der Reform und auch Einschätzungen der Präsidentin der Caritas, die vor allem auch Vertrauensbildung in das Rentensystem wichtig findet. Und noch ist es meist sommerlich warm, aber bald wird es unangenehm heiß mit bis zu 39, 40 Grad, auch bei uns im Norden. Was hat das schon für Folgen? Dazu auch gleich mehr. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Wenn man nichts tun würde, dann würde das Rentenniveau immer weiter absacken und die Beiträge steigen. So fasste es ein Mitglied der Rentenkommission heute früh zusammen. Es ist ein Gesamtpaket vorgelegt worden mit 33 Maßnahmen und die wiederum gehen strukturelle Probleme an. Zum Beispiel die einfache Rechnung, wenn das Lebensalter steigt, dann muss auch die Arbeitszeit verlängert werden. Zudem soll die Frühverrentung, also die Rente mit 63 nach 45 Beitragsjahren, abgeschafft werden und mehr Menschen als bisher sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Also auch Beamte, Abgeordnete und Selbstständige. Tim Aßmann fasst die Ideen und erste Reaktionen zusammen.
Der Kanzler war voll des Lobes. Dass die Rentenkommission zum Beispiel eine Kapitalrente als Teil der gesetzlichen Säule der Alterssicherung vorschlägt, das sogenannte Schweden-Modell, ist für Friedrich Merz eine geniale Idee. Die 33 Kommissionsempfehlungen insgesamt haben für ihn das Potenzial, die Trendumkehr bei der gesetzlichen Rentenversicherung zu schaffen, sie also finanziell zukunftsfest zu machen. Deshalb will der Kanzler und CDU-Vorsitzende alle Vorschläge übernehmen.
Die einzelnen Maßnahmen greifen ineinander und balancieren sich aus. Sie bilden ein Gesamtkonzept, das nur in seiner Gesamtheit funktioniert.
Zustimmung kommt vom Koalitionspartner SPD in Person von Co-Parteichefin Bärbel Baas. Die Arbeitsministerin nennt die Empfehlungen der Kommission ein Gesamtkunstwerk.
Ich will hier deutlich sagen, ich möchte dieses Paket umsetzen. Wir müssen dafür noch sicherlich auch in unseren eigenen Reihen die Fraktionen mitnehmen.
Stichwort Fraktionen. Die von Union und SPD kamen nur Stunden später zu ihren regulären Sitzungen zusammen. Und da wurde deutlich, dass sie sich die Empfehlungen der Kommission erstmal in Ruhe anschauen wollen, bevor sie grünes Licht für eine vollständige Umsetzung geben. Diskussionsgrundlage, so nennt SPD-Fraktionschef Matthias Miersch die Vorschläge.
Natürlich wissen wir jetzt, wie die Empfehlungen aussehen, aber jetzt beginnt die Arbeit natürlich auch an den konkreten Gesetzen und dann natürlich auch im parlamentarischen Verfahren.
CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann begrüßte die Empfehlungen der Rentenkommission ausdrücklich, aber...
Das schließt nicht aus, dass es Gesprächsbedarf gibt, wie zum Beispiel beim Thema Minijob, wo man mal gucken muss, was bedeutet das dann für unterschiedliche Branchen.
Das von der Rentenkommission vorgeschlagene Ende der beitragsfreien Minijobs und die Abschaffung der Rente mit 63 sind sehr sicher Themen, wo noch Diskussionsbedarf besteht. Für die Linke sind die Empfehlungen vor allem Kürzungen. Fraktionschef Sören Pellmann.
Wer das Rentenalter anhebt, der kürzt die Renten. Wer die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren abschafft, auch der kürzt die Renten.
Weil die Renten nicht mehr zu 100% an die Lohnentwicklung gekoppelt sein sollen, fürchten die Grünen um Fraktionschefin Britta Hasselmann ein Sinken des Rentenniveaus.
Unsere Forderung, das Rentenniveau muss bei 48% bleiben und stabilisiert werden. Und die Bundesregierung soll Klarheit darüber schaffen, ob sie das auch so sieht.
AfD-Fraktionschefin Alice Weidel zieht eine gemischte Bilanz der Kommissionsvorschläge.
Die Empfehlungen sind eine Ansammlung von Maßnahmen und Absichtserklärungen mit vielen Zumutungen, aber auch mit vielen positiven Ansätzen. Fraglich ist aber, ob es dieser Koalition gelingt, nach anderthalb Jahren nichts tun, hier überhaupt etwas umgesetzt zu bekommen.
In der kommenden Woche wollen die Spitzen der Koalitionspartner Union und SPD über das Thema Rentenreform sprechen. Nach der Sommerpause sollen dann Gesetzentwürfe vorgelegt werden.
Soweit Tim Aßmann aus unserem Hauptstadtstudio. Ja, bei 33 einzelnen Maßnahmen können wir in diesen Themen des Tages jetzt nicht alle einzeln behandeln. Sie finden aber bei tagesschau.de eine gute Übersicht auch zum schwedischen System. Und einige Punkte konnte ich vor der Sendung mit Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffa besprechen. Und ich habe sie gefragt, ob diese Rentenreform aus einem Guss auch in ihrem Sinne sei und wo sie die größten Fortschritte gegenüber den bisherigen Plänen sieht.
Ja, tatsächlich haben wir auch ausdrücklich unterstützt, dass es jetzt eine Rentenreform aus einem Guss geben muss, die die 33 Vorschläge als Paket versteht und jetzt nicht Rosinenpickerei betrieben wird. Das ist aber durchaus, wenn man in die Texte reinschaut, ein ambitioniertes Vorhaben, weil die Kommission ja unterschiedlich konkret ist. Und für uns als Caritasverband ist zum Beispiel die Frage, wie geht es weiter mit der Erwerbsminderungsrente, wie geht es weiter mit diesem neuen Konzept einer, ich sag mal, beruflichen Ausfallrente. Das ist für uns dramatisch wichtig, weil wir wissen, dass gerade die Menschen, die gesundheitlich angeschlagen sind, die in anstrengenden Jobs sind, die prekäre Lebensverhältnisse haben, für die ist die angekündigte Anhebung der Regelaltersgrenze wirklich eine Bedrohung. Sie werden das trotz toller Reha-Maßnahmen nicht schaffen. Und dann müssen die Zugänge in diese, ich sag mal, Auffangsysteme besser gelingen, systemgerecht gestaltet werden. Und da ist, glaube ich, noch eine ganze Menge Detailarbeit zu leisten.
Ein weiterer Punkt, der ja durchaus auch für Kritik sorgt, ist die Idee, Rentenpunkte für familiär Pflegende zu kürzen. Nun wissen wir, dass in Deutschland sehr viele Menschen zu Hause gepflegt werden und auch gepflegt werden müssen. Müsste man da nicht auch noch mal ran?
Ja, genau. Man merkt, dass die Kommission ihre Arbeit ganz systematisch organisiert hat und dann von den Vorschlägen, die aus dem Gesundheitsministerium kamen, quasi überrascht wurden. Die Kommission strahlt aus, alles, was im Augenblick gilt und was sie nicht explizit ansprechen, ist auch zu bleiben. Das heißt, die Vorschläge aus dem Gesundheitsministerium für pflegende Angehörige, die Renten zu verschlechtern, passen nicht zu den Vorschlägen der Rentenkommission. Und das wollen wir als Caritasverband wirklich mit allem Nachdruck unterstützen. Es kann nicht sein, dass genau für die Menschen, die für ihre Angehörigen in einer schwierigen Lebensphase da sind, die ihre Erwerbstätigkeit unter Umständen reduzieren, die Alterssicherung jetzt verschlechtert wird. Das wäre eine Beschämung unseres Sozialversicherungssystems und letztlich auch eine Gefährdung des Konzepts, das die Rentenkommission hier vorgelegt hat.
Und Sie fordern unter anderem auch noch, dass man die Altersvorsorge KI-resistent machen sollte. Was genau meinen Sie damit und ist das ein Punkt, der auch noch fehlt?
Die Rentenkommission formuliert ja, dass sie möchte, dass die Rentenversicherung am Idealbild der erwerbstätigen Versicherung ausgerichtet wird und sie leitet das ab aus den Veränderungen des Arbeitsmarktes, die wir schon kennen, die in den letzten 10, 20 Jahren passiert sind. Wir wollen als Caritasverband hier ein bisschen Nachdruck verleihen, denn wir müssen nicht nur auf das schauen, was schon hinter uns liegt, sondern auf das, was vor uns liegt. Und KI wird die Arbeitsmärkte revolutionieren, wenn wir bei der erwerbstätigen Versicherung, also bei der einheitlichen Einbeziehung aller Erwerbstätigen in ein einheitliches Rentenversicherungssystem jetzt nur schrittweise vorankommen, dann kommen wir mit diesen Reformen zu spät. Und da ist die Kommission doch in ihren Formulierungen eher vorsichtig, will ich mal sagen, beschreibt die Herausforderung, die eine solche Einheitlichkeit mit sich bringt. Wir sagen, das muss jetzt schnell kommen, sonst landen Menschen in Altersarmut, sonst entstehen Sicherungslücken für die neuen wechselhaften Erwerbsbiografien, die wir vor uns sehen.
Wenn Sie auch Altersarmut ansprechen, das ist ja auch ein Punkt, wo es besonders viel Kritik gibt von der Opposition, aber auch von den Gewerkschaften, zum Beispiel von den Grünen, dass das Rentenniveau nicht bei 48% stabilisiert werden soll. Sehen Sie das als Caritas auch als größte Unsicherheit eben bei Menschen, die allein auf gesetzliche Rentenversicherung angewiesen sind?
Gut, das Rentenniveau wird als Zielgröße häufig falsch verstanden. Ob ich jetzt als einzelner Mensch am Ende meines Erwerbslebens eine ausreichende Absicherung habe, ja oder nein, hängt nur teilweise am Rentenniveau. Von daher ist uns wichtiger, das, was die Kommission doch sehr klar formuliert, Minijobs müssen auch verbindlich mit Beiträgen belegt werden. Da gibt es kein Opt-out mehr, sodass dann wirklich jeder Euro, den man verdient, auch mit Beiträgen belegt wird. Und gleichzeitig sagt die Kommission, jeder Beitrag, den man einzahlt, muss am Ende auch dazu führen, dass man im Alter mehr hat als Grundsicherung. Und das ist uns als Caritasverband ganz wichtig. Die Pflegeassistenzkraft, die von ihrem kleinen Einkommen Monat für Monat Beiträge zahlt, der tut das richtig weh. Und die muss sich darauf verlassen können, dass diese Beiträge dann am Ende auch wirklich zu einer Rente führen, die eben höher ist als die Grundsicherung, die für jeden gezahlt wird, unabhängig von einer Beitragszahlung.
Sagt Eva Welskop-Deffer. Sie ist Präsidentin der Caritas. Und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Heute von Dagmar Pepping aus unserem Hauptstadtstudio.
Na also, geht doch. Auf einer der größten Reformbaustellen dieses Landes geht es voran. Die Rentenkommission der Bundesregierung hat geliefert. 33 Vorschläge, einstimmig beschlossen. Ein Gesamtpaket, das unser System der Altersabsicherung für die nächsten Jahrzehnte stabilisieren kann. Wenn dieses Gesamtpaket nicht wieder aufgeschnürt wird, sobald die diversen Interessengruppen aufschreien und protestieren. Zum Glück haben der Kanzler von der CDU und die Arbeitsministerin von der SPD schon einen Schutzzaun aufgestellt. Es gibt jetzt kein Rosinenpicken, sagt Bärbel Baas. Alle Elemente müssen zügig umgesetzt werden, fordert Friedrich Merz. Baas und Merz sind jeweils Vorsitzende ihrer Parteien. Schaffen beide es nicht, dieses Gesamtkunstwerk, Zitat Baas, durch den Bundestag zu bringen, dann ist diese schwarz-rote Koalition am Ende. An der Reform führt kein Weg vorbei. Immer weniger Beitragszahler müssen die Renten von immer mehr Ruheständlern finanzieren. Die geburtenstärksten Jahrgänge, die Babyboomer, verabschieden sich in den kommenden Jahren aus dem Arbeitsleben. Das ist die demografische Realität, ob sie uns gefällt oder nicht. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird die jüngere Generation, unsere Kinder, Nichten, Neffen oder Enkel, dafür einen nicht akzeptablen Preis bezahlen. Immer weiter steigende Beiträge für die Rentenversicherung bei einem gleichzeitig sinkenden Rentenniveau. No future für den Nachwuchs, das darf nicht sein. Und deshalb ist es richtig, dass der Beginn der Rente an die Lebenserwartung gekoppelt wird. Langsam, in kleinen Schritten. Die Rente mit 70, die viele schon als Schreckgespenst an die Wand gemalt haben, würde nach Berechnungen der Kommission erst 2092 Realität. 2092. Es ist richtig, zusätzliche Gruppen in die gesetzliche Rentenversicherung zu holen. Selbstständige, Abgeordnete und irgendwann auch die Beamten. Es ist richtig, die sogenannte Rente mit 63 abzuschaffen. Und auch die Minijobs gehören bald der Geschichte an. Einzige Ausnahme, Schüler. All das erhöht die Einnahmen und stabilisiert die Beiträge. Auch der Aufbau einer Kapitalrente nach dem Vorbild Schwedens war lange überfällig. Rentenbeiträge werden von Experten am Kapitalmarkt angelegt. Die erzielten Erträge, und hier sprechen wir von Milliarden, führen zu höheren Renten. Das ist eine gute Perspektive, vor allem für die Jüngeren im Land. Die Rentenkommission hat geliefert. Sie hat der Politik einen Instrumentenkasten hingestellt, mit dem sich gut arbeiten lässt. Packen wir es an.
Die Meinung heute von Dagmar Pepping aus unserem Hauptstadtstudio. Sie hören gerade NDR Info und wir gehören auch zur ARD, die wiederum durch Rundfunkbeiträge finanziert ist und die sorgen oft für Debatten. Jetzt auch für eine gerichtliche Befassung, denn es gibt einen besonderen Weg, wie diese Beitragshöhen festgelegt werden. Eine unabhängige staatsferne Expertenkommission, die KEF, schlägt einen konkreten Beitrag vor für die Finanzierung von Fernsehprogrammen, Hörfunk, Online-Angeboten. Und am Ende müssen dann die Bundesländer diese Empfehlung der KEF umsetzen. Zuletzt hatte sie einen Beitrag von 18,94 € ab 2025 empfohlen, aber die Länder verweigerten sich. Die Öffentlich-Rechtlichen zogen deswegen nach Karlsruhe und das Bundesverfassungsgericht verhandelt seit heute über den Rundfunkbeitrag. Antonetta Stefani war dabei.
Zu Beginn der heutigen Verhandlungen über die Erhöhung des Rundfunkbeitrags wurde es grundsätzlich. Stefan Habart, Präsident des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzender des Ersten Senats, betonte, dass der Rundfunkbeitrag der Rundfunkfreiheit und dem Recht auf freie Meinungsbildung diene. Wesentlich seien für die Rundfunkfreiheit vor allem drei Aspekte:
die Staatsferne des Rundfunks, die Programmautonomie und die bedarfsgerechte Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Gestritten wurde heute in Karlsruhe um den letzten Punkt, die bedarfsgerechte Finanzierung. Finanziert wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk in erster Linie über den Rundfunkbeitrag, den jeder Haushalt in Deutschland zahlen muss. Festgelegt wird dieser Beitrag in einem dreistufigen Verfahren. Im ersten Schritt ermitteln die Öffentlich-Rechtlichen, wie viel Geld sie brauchen. Das melden sie an eine unabhängige Expertenkommission, die KEF. Zweiter Schritt ist dann, dass die KEF den Finanzbedarf überprüft. Im Ergebnis empfiehlt sie dann die konkrete Höhe des Rundfunkbeitrags für die nächsten Jahre. Im dritten Schritt müssen die Bundesländer diese Empfehlung umsetzen. Ablehnen dürfen sie die Beitragserhöhung nur unter engen Voraussetzungen. Ein Beispiel wären soziale Gründe, also wenn der Beitrag für die Beitragszahler einfach zu hoch wäre. Keine Rolle spielen dürfen allerdings medienpolitische Gründe. Das hat das Bundesverfassungsgericht bereits in der Vergangenheit klargestellt. Bei diesem dritten Schritt hat es 2024 gehakt. Damals empfahl die KEF eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent pro Haushalt. Die Bundesländer setzten das aber nicht um. ARD und ZDF zogen deswegen vor das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe. Sie meinen, weil die Länder die Beitragserhöhung verweigerten und das vorgesehene Verfahren nicht eingehalten hätten, sei das Grundgesetz verletzt. Florian Hager, Intendant des Hessischen Rundfunks und derzeitiger ARD-Vorsitzender, sagte vor der Verhandlung:
Ein unabhängiger und staatsferner öffentlich-rechtlicher Rundfunk funktioniert nur, wenn er auch unabhängig und staatsfern finanziert ist. Dafür gibt es ein verfassungsrechtlich gestütztes Verfahren. Die Bundesländer haben dieses Verfahren nicht eingehalten. Sie sind der Beitragsempfehlung der KEF nicht gefolgt. Deshalb haben wir die neuen Häuser der ARD Verfassungsbeschwerde erhoben.
Kritisiert wird von ARD und ZDF, dass die Bundesländer die Erhöhung des Rundfunkbeitrags deshalb nicht beschlossen hätten, weil sie Druck auf die Öffentlich-Rechtlichen ausüben wollten. Das weisen die Länder heute in Karlsruhe zurück.
Also es war keine Einmischung auf das Programm, es war keine Einmischung in die Hoheit der Sender, sondern es war einzig und allein der Versuch zu sagen, wir möchten die Reformanstrengungen, die wir unternommen haben, dann auch nachher in der Finanzierung sehen, um einfach eine Beitragsstabilität zu zeigen, um auch das Signal in die Bevölkerung zu geben. Wir haben einen Beschluss gefasst und dieser Beschluss wird dann auch die entsprechenden monetären Konsequenzen nach sich ziehen.
So Thorsten Welling, Staatssekretär in der Staatskanzlei Rheinland-Pfalz und Koordinator der Rundfunkkommission der Länder. Ob die Bundesländer das Grundgesetz verletzt haben, indem sie die Rundfunkbeiträge nicht wie eigentlich im Verfahren vorgesehen erhöht haben, muss jetzt Karlsruhe klären. Ein Urteil wird in einigen Monaten erwartet.
Soweit Antonetta Stefani. Wir schauen jetzt aufs Wetter, denn im Moment freuen sich wahrscheinlich einige über das schöne Sommerwetter und die lauen Abende. Aber es kommt die große Hitze. 30 bis 35 Grad erwarten Wetterexperten schon für morgen. Für Niedersachsen rechnet der Deutsche Wetterdienst zum Wochenende sogar mit bis zu 40 Grad. Deshalb sollte man jetzt nicht nur viel Wasser trinken. Erste Landkreise und Städte im Norden rufen auch schon zum Trinkwassersparen auf. Mehr von Silvia Buckel.
Frisches Wasser aus der Leitung ist noch nicht knapp. Aber in Niedersachsen zum Beispiel sind die Böden trocken und die Grundwasserstände niedrig. Stadt und Landkreis Osnabrück etwa rufen deshalb zu einem sparsamen Umgang mit Wasser auf. Sie warnen davor, dass ein verstärktes Sinken der Grundwasserstände schwerwiegende Auswirkungen auf die Ökosysteme habe. Denn die hohen Temperaturen lassen den Wasserverbrauch schon jetzt, zu Beginn des Sommers, rapide nach oben schnellen. Das stellen auch die Versorger in Schleswig-Holstein gerade fest. Allein gestern wurden nach Angaben der Stadtwerke Kiel in der Landeshauptstadt und im Umland rund 63.000 Kubikmeter Trinkwasser verbraucht. So hoch war der Tagesverbrauch zuletzt im August 2020. Die Versorgung sei zwar grundsätzlich gesichert, aber bei hohem Verbrauch könnten die Pumpen und Aufbereitungsanlagen an ihre Grenzen gelangen, sagt Sönke Schuster von den Stadtwerken Kiel.
Das ist meistens morgens oder abends, wenn Menschen beispielsweise duschen, ihren Garten sprengen, den Rasen sprengen oder halt ihren Swimmingpool füllen. Wenn das alles gleichzeitig stattfindet, dann merken wir schon eine Verbrauchsspitze. Deswegen appellieren wir an die Menschen, diese Verbrauchsspitzen so ein bisschen zu nivellieren.
Und das heißt, den Gartenpool vielleicht nicht an einem Tag komplett füllen, sondern über mehrere Tage hinweg. Und Wassersprengen ist von 11 bis 17 Uhr in der Stadt und Region Hannover ab Temperaturen von 27 Grad ganz verboten. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro rechnen. In Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern ist die Lage offenbar entspannt. Der Sprecher von Hamburg Wasser, Ole Braukmann, geht aber auch davon aus, dass der Wasserverbrauch in den kommenden Tagen hochschnellen wird. Die Grundwasserspiegel lägen aber trotz des trockenen Winters und der Hitze jetzt noch im langjährigen Mittel. Im Nordosten sprechen die Versorger von einem für die Sommermonate üblichen täglichen Trinkwasserverbrauch. In der Region Rostock etwa liegt er nach Angaben von Nordwasser bei 40.000 Kubikmetern. Das ist etwas mehr als im Jahresdurchschnitt. Auf Verbrauchsspitzen sei man eingestellt, sagte eine Sprecherin. Ein bewusster Umgang mit Trinkwasser sei aber ratsam, um diese Spitzen im Netz zu vermeiden.
Was tun, wenn die Hitze kommt? Informationen von Silvia Buckel.
NDR Info. Die FIFA-Fußball-WM 2026.
Heute zweiter Gruppenspieltag in den Gruppen K und L mit zwei Begegnungen. 19 Uhr Portugal-Usbekistan und 22 Uhr England-Ghana. Dazu unsere WM-Reporterin Ann-Kathrin Rose. Beginnen wir mit Portugal. Da gibt es ja den großen Wettkampf zwischen dem Argentinier Messi, der bisher fast alle Tore allein gemacht hat bei der WM, und dem großen Widersacher Ronaldo, der nicht so richtig ins Turnier gefunden hat. Spielt er denn heute oder anders? Kann man einen Ronaldo nicht aufstellen, auch wenn er fit ist?
Ich würde sagen, es ist eher eine Art Hot Take zu sagen, nein, er sollte nicht spielen. Da würde, glaube ich, durch ganz Portugal eine Art Siu gehen. Das ist der Torjubel von Ronaldo. Ich glaube, der ist mit seinen 41 ein bisschen über seinen Zenit hinaus. Und das liegt nicht an seinem Alter, sondern dass er spürbar keinen Anschluss aktuell an diese Mannschaft hat. In diesem ersten Gruppenspiel, diesem enttäuschenden 1:1 gegen die Demokratische Republik Kongo, da wirkte Cristiano Ronaldo eher so ein bisschen wie eine Bürde fürs Team, weil alle eben ihn gesucht haben und das dann erstaunlich schlecht funktioniert hat. Noch ist nicht klar, ob er spielt. Ich halte ihn für verzichtbar. Viele Portugiesinnen und Portugiesen würden mir wahrscheinlich widersprechen.
Und die zweite Begegnung, England-Ghana, auf wen sollten wir da ein Auge haben heute?
Na, selbstverständlich auf den Mann, der nicht so reingerumpelt ist in diese WM wie Cristiano Ronaldo, auf Harry Kane. Der hat schon zum Start zwei Tore gemacht. Und das Tolle ist an diesem englischen Team, aus meiner Sicht, Harry Kane, der Münchner, zieht die anderen mit. Jude Bellingham, den kennen viele vielleicht noch aus Dortmund, natürlich inzwischen auch einer der ganz Großen, aber auch der glänzt gemeinsam mit Kane. Und ich glaube, dass das gegen Ghana ein tolles Spiel wird. Ghana ja zum Beginn mit einem glücklichen Last-Minute-Sieg, also auch die haben noch richtig Bock. Und wie hat es der deutsche Trainer Thomas Tuchel gesagt? Er ist der Dirigent und versucht seine Musiker, also die englischen Spieler, bloß nicht zu stören.
Die Partie dann um 22 Uhr. Wir schauen natürlich auch noch aufs deutsche Team. Sind da alle fit im Moment?
Alle fit, mit der Einschränkung natürlich Nico Schlotterbeck. Das ist ja gestern offiziell geworden, dass der jetzt fehlt mit dieser schweren Innenbandverletzung. Und das ist auch das große Thema hier in Winston-Salem in North Carolina, wo das deutsche Team ist. Dieser Ausfall von Nico Schlotterbeck, dieses bittere Aus. Und dass es eben auch aufgrund dessen diesen Wechsel in der Innenverteidigung geben wird. Antonio Rüdiger wird ihn ersetzen, in Anführungszeichen, insofern das geht. Alle anderen sind Stand jetzt fit.
Nächste Begegnung dann für die Deutschen am Donnerstag in New York. Das ist auch gleichzeitig Finalstadion. Wird den Trainer Nagelsmann nochmal rotieren? Weil eigentlich geht's ja um nichts mehr. Könnte man sich vorstellen, es überwiegt der Teamgeist, also alle, die dabei sind, auch mal spielen zu lassen. Oder man bleibt bei einer Aufstellung und die Mannschaft kann noch besser zusammenfinden. Wofür wird er sich wohl entscheiden?
Es gibt für beides gute Argumente. So wie ich Julian Nagelsmann einschätze, wird er nicht die große Rotationsmaschine anwerfen, denn dann würde er sich Themen wieder aufmachen, die er gerade so ein bisschen abgeräumt hat. Beispielsweise das Torhüterthema. Würde er jetzt Baumann ins Tor stellen anstatt Neuer, dann wäre das wieder ein Diskussionspunkt. Aber es wird Veränderungen aus meiner Sicht an ein oder zwei Stellen geben. Innenverteidigung haben wir gerade schon gesagt. Vielleicht ist auch Dennis Undorf mal ein Startelf-Kandidat. Der hat ja brilliert in diesem letzten Spiel gegen die Elfenbeinküste. Viele auch international haben gesagt, warum spielt er eigentlich nicht von Beginn an? Also diese punktuellen Veränderungen könnte es geben. Die große Veränderung in der Startformation wird Julian Nagelsmann aus meiner Sicht nicht vornehmen.
Soweit unsere WM-Reporterin Ann-Kathrin Rose. Ja, und dann gibt's noch um 1 Uhr heute Nacht Panama-Kroatien und um 4 Uhr Kolumbien-Kongo. Und wenn Sie keine Nachteule sind, dann hören Sie die Ergebnisse natürlich morgen früh hier bei uns im Sport bei NDR Info. Soweit die Themen des Tages.